So, herzlich willkommen zur 7. Folge vom Soccer Kinetics Podcast in der 2. Staffel. Hier vor mir habe ich meinen Laptop und da sehe ich den Malte Stoffers, mit dem wir heute einen schönen Podcast machen werden. Beziehungsweise nicht wir, sondern ich. Also Simon ist ja nicht am Start. Das heißt für mich immer ein bisschen, ich muss aufpassen, dass wir nicht zu sehr ins Fachsimpeln kommen, ins Rumnörden, sage ich jetzt mal, weil der Malte macht gerade seine Doktorarbeit an der Uni Münster. Und Malte, ich würde dich ganz kurz vorstellen und würde den Zuhörern auch mal kurz erzählen, wie ich auf dich gekommen bin. Und zwar, wir haben im September, Anfang September, unsere Trainerausbildung in Bingen gemacht. Und da war die liebe Alisa auch am Start. Viele Grüße gehen raus. Alisa ist Sportstudentin und hat ihre Bachelorarbeit zu den exekutiven Funktionen im Fußball geschrieben und hat gemeint, boah, Alex, da gibt es auch eine sehr spannende Pilotstudie von einem Herrn Stoffers. Und dann habe ich mir diese Pilotstudie mal angeschaut. Es geht ja ganz grob, ganz kurz erklärt um die Förderung der exekutiven Funktionen im Fußball. Und es ist auch eines unserer Steckenpferde hier mit Soccer Kinetics. Und dann habe ich Malte angeschrieben, er hat sich relativ schnell gemeldet. Dann haben wir einmal telefoniert. Und jetzt sitzt hier vor mir am Laptop. Malte, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind.
Sehr schön. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss gleich vorneweg sagen, ich hoffe und ich glaube, man hört es nicht. Wir haben es auch gerade getestet. Vor unserem Office ist gerade einer unterwegs mit einem Laubgebläse. Also bei mir meldet sich jetzt schon die Inhibition auf 100% Stärke. Was die
Jo.
Inhibition ist und was auch generell so die exekutiven Funktionen ausmacht, wird der Malte euch auch gleich erklären. Vorneweg, ich habe noch kurz, beziehungsweise ich habe die Pilotstudie von dir angesprochen. Du hast jetzt auch eine größere Hauptuntersuchung gemacht. Ich glaube, das Besondere, das möchte ich hier auch mal kurz herausstellen, war, dass es eine sehr praxisbezogene Studie war, wo wirklich auf dem Fußballplatz trainiert wurde, also wo Übungen kreiert worden sind, die auch wirklich die exekutiven Funktionen verbessern können. Nochmal, was das ist, warum die so brutal wichtig sind für Fußballer und auch für jeden Menschen, wird der Malte gleich erklären. Und zweiter Punkt. Es war auch eine richtig große Stichprobe. Ich meine, irgendwas mit 360 Spielern im Kopf zu haben, was du mir damals am Telefon gesagt hast.
306, glaube ich. Ich muss gerade auch nachdenken. Ich meine, es waren
Ja.
306, die teilgenommen haben. Ja, wir haben einen hohen Wert darauf gelegt, dass es eine realistische Aussagekraft darüber hat, was im tatsächlichen Fußballtraining umgesetzt werden kann. Und gleichzeitig auch darauf, dass es sportartspezifisch ist, also dass wir nicht Übungen und irgendwelche Trainingsformen da überprüfen, die abseits dann vom Fußball stattfinden und im übertriebenen Sprech Trainingszeit klauen, sondern Übungen und Spielformen, in denen die anderen Facetten von Fußball mit drin stecken, sodass wir die Fähigkeiten, die exekutiven Funktionen, kommen wir ja gleich drauf, eben in fußballspezifischen Übungen und Spielformen versucht haben zu fördern.
Cool. Finde ich auch tatsächlich sehr wertvoll. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele Studien, die das in so einem realitätsnahen Setting auch wirklich untersucht haben. Aber fangen wir mal an. Jetzt ist schon ein paar Mal der Begriff gefallen. Exekutive Funktionen. Ich sage in der Trainerausbildung immer gerne, das hört sich relativ brutal an. Exekution, Hinrichtung, hat aber nichts mit Hinrichtung zu tun. Malte, was sind die exekutiven Funktionen?
Nee, ist ein ziemlich hochtrabender Begriff, hinter dem sich eigentlich Fähigkeiten verbergen, die wir alltäglich anwenden. Und wenn ich die gleich beschreibe, dann kennen wir die auch alle. Es sind geistige Fähigkeiten, mit deren Hilfe wir unsere Gedanken und Handlungen, insbesondere in Situationen, die für uns nicht routineartig sind, regulieren. Und diese Kontrollprozesse laufen vereinfacht gesagt im Hintergrund ab und sind dann Basis für komplexere geistige Handlungen, wie zum Beispiel das Treffen von Entscheidungen. Und es werden drei Fähigkeiten unterschieden, die diesen exekutiven Funktionen zugeordnet werden. Das ist einmal die Inhibition, haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass du das Laubbläsegeräusch von vor eurem Office versuchst auszublenden. Das
Jetzt ist er gerade
Arbeitsgedächtnis,
weg.
ja,
Jetzt ist gerade
wunderbar.
wieder Ruhe.
Das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität. Genau. Soll ich direkt weitermachen und die einfach mal versuchen, verständlich zu machen, was genau sich dahinter verbirgt?
Erklär's gerne mal. Ja, ganz
Ja.
easy, dass man da auch ein bisschen was mit anfangen kann, mit den
Ja.
Begriffen.
Ich versuch's. Also Inhibition ist letztlich die Fähigkeit, innere Veranlagungen oder äußere Reize unterdrücken zu können, sodass man das eigene Verhalten, die Gedanken und die Emotionen oder auch die Aufmerksamkeit kontrollieren kann. An Alex' Beispiel von jetzt gerade draußen vor seinem Fenster wird Laub geblasen, Lautstärke. Er versucht sich hier auf Fachsimpeln zu konzentrieren und muss dafür natürlich dieses Störgeräusch, das von draußen auf ihn eindringt, ausblenden und seine Aufmerksamkeit auf das Gespräch mit mir fokussieren. Das kann aber auch sein, dass ich mich nicht kratze bei einem Mückenstich, weil das ist ein innerer Impuls, es juckt, ich will mich kratzen, aber ich weiß, er ist doof, dann wird es nur alles schlimmer, also versuche ich das zu unterdrücken. Und genauso kann das natürlich im Fußball stattfinden, Fans oder Eltern, die Störgeräusche machen, also wenn ich im Westfalenstadion vor 80.000 einen Elfer schieße,
Signal Iduna Park, oder?
Westfalenstadion im Herzen, oder?
Im Herzen schon.
Ja, keine Schleichwerbung hier im Podcast, dachte ich.
Macht man nicht,
Da
aber
muss
ist
ich
halt der
das
aktuelle
natürlich.
Name. Aber ja, alles
Ja,
gut. Ich will
ich
nicht
weiß, ich
unterbrechen,
weiß.
sorry.
Na, ist gut. Da muss ich das natürlich ausblenden können, die Störgeräusche, die Fangesänge, das Buhrufen vermutlich. Wer mal an einem Jugendfußballplatz gestanden hat, weiß, dass Eltern gar nicht so viel besser sind als Fans im Fußballstadion. Kann aber auch situativ sein, also innerhalb des Spiels, einen Gegenspieler, der mich anläuft, vielleicht lautstark, ich sehe was in den Augenwinkeln. Es gibt Kommandos, die für mich gar nicht relevant sind, also was ausblenden zu können. Das wäre alles Inhibition und dazu zählt auch das Abbrechen von eingeleiteten Bewegungen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Pass spielen möchte auf einen Mitspieler und der Passweg wird doch noch zugelaufen, dann habe ich ja diese Bewegung schon eingeleitet. Wir haben wahrscheinlich alle dann schon 1.000 Pässe gespielt in unserem Leben, wenn wir in dieser Situation sind. Das ist für uns eine Bewegungsroutine und die noch abbrechen zu können, auch das erfordert Inhibition. Ich mache mal direkt weiter. Arbeitsgedächtnis ist die Fähigkeit, Informationen für kurze Zeit im Kopf speichern zu können und damit weiterzuarbeiten geistig. Also bestes Beispiel Kopfrechnen in Mathe, wenn ich Zwischenergebnisse speichere und damit weiterrechne. Im Fußball, wenn ich mich vororientiere bei Passempfang, ich bin zum Beispiel Sechser, kriege ich einen Pass aus der Innenverteidigung, drehe mich währenddessen natürlich einmal um, also während der Pass noch rollt und speicher ab, wie nah ist mein Gegenspieler, habe ich Druck, wie schnell bewegt die Person sich auf mich zu, wo sind vielleicht Mitspieler, wo sind Räume. Und dann drehe ich mich wieder um, empfange den Pass und in der Zeit verändert sich ja weiter, was hinter mir passiert. Und aus den Informationen, die ich gespeichert habe, Geschwindigkeit am Beispiel des anlaufenden Spielers, weiß ich, wie viel Zeit habe ich, bis ich Druck bekomme. Benutze ich einen Kontakt und lass patschen, habe ich Zeit für zwei, kann ich vielleicht aufdrehen. Und dann auch über eine mögliche Spielfortsetzung schon nachdenken. Lohnt sich aufdrehen? Will ich direkt vielleicht einen tiefen Ball spielen, weil da wer frei ist oder ähnliches? Und zu guter Letzt kognitive Flexibilität, mindestens auf den ersten Blick, vielleicht auch insgesamt die wichtigste der drei Fähigkeiten für den Fußball. Das ist die Fähigkeit, sich an veränderte geistige Anforderungen anpassen zu können. Also zum Beispiel an neue oder wechselnde Situationen. Und das haben wir im Fußball ja zuhauf. Also beispielsweise reagieren auf einen Ballverlust oder einen Ballbesitzwechsel im Allgemeinen. Von dem Offensivlaufweg, den ich gerade mache, wechseln auf die Defensivaufgabe so schnell wie möglich. Und generell hat natürlich fast jede Aktion im Fußball eine veränderte Situation zur Folge. Also wenn ich nicht angespielt werde, sondern der Ball geht in die andere Richtung raus, dann muss ich ja auch eine neue Sache machen. Gerade habe ich ein Angebot geschaffen, jetzt mache ich vielleicht einen tiefen Laufweg.
Cool, ja, sehr spannend. Das sind auch so Begriffe beziehungsweise Themen, die wir auch bei uns in der Trainerausbildung immer wieder ansprechen. Vielleicht auch für dich als Zuhörer, kleine Eselsbrücke. So erkläre ich es auch gerne. Also der Malte hat es gerade wunderbar erklärt. Kognitive Flexibilität, Inhibition, Arbeitsgedächtnis, kannst du merken, wie die Automarke Kia. Ja, also das sind quasi die drei Begriffe dann als Eselsbrücke. Und wie ich es auch immer den Teilnehmern dann den Soccer Kinetics Coaches erklären. Exekutive Funktion, Steuern, EVA, Emotionen, Verhalten, Aufmerksamkeit. Also einmal EVA, einmal Kia. Und ich
Nicht
glaube, dann
schlecht, ja.
hast du auf jeden Fall auch schon ein bisschen, kannst auf jeden Fall was mitnehmen, dann auch hoffentlich direkt
Ja.
aus diesen ganzen Fachsimpeleien, sage ich jetzt mal.
Emotionen natürlich auch total wichtig im Fußball, ne? Dass ich mich nicht provozieren lasse und irgendwie emotional reagiere, was ich dann danach bereuen könnte.
Ja, genau. Und zum einen natürlich so im Fußball, dass ich mich da kontrollieren kann, dass ich meine Emotionen irgendwie, ja, dass ich da einfach cool bleibe. Aber auch im Alltag, oder? Also diese exekutiven Funktionen sind ja nicht nur für Fußballer relevant, sondern auch für jeden Schüler, Student, Arbeitnehmer, Selbstständiger. Kannst du da mal noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, vielleicht bevor wir, also es gibt auch Studienergebnisse zum Fußball, auf die wir gleich noch schauen können, aber es gibt wirklich viele und auch langfristig angelegte Studien zur Bedeutung der exekutiven Funktion, ich sag mal jetzt im allgemeinen Leben. Diese Erkenntnisse machen es sicherlich wertvoll, aus pädagogischer Sicht auch die exekutiven Funktionen zu fördern. Und das, ich nenne jetzt nur mal ein paar Eckpunkte. Zum einen sind Kinder mit höherer exekutiv-funktionaler Leistungsfähigkeit eher bereit für die Schule und haben auch mehr Erfolg in der Schule. Die exekutiven Funktionen hängen zum Beispiel mit der Mathematik oder der Leseleistung zusammen. Auch für Erwachsene gilt, wer besser ausgeprägte exekutive Funktionen hat, hat tendenziell mehr Erfolg im Beruf. Die Fähigkeiten stehen im Zusammenhang mit psychischer und physischer Gesundheit. Zum Beispiel gibt es dann einen Zusammenhang mit schwach ausgeprägten exekutiven Funktionen und ADHS. Und diese Zusammenhänge reichen bis hin zu Suchtverhalten, Kriminalität und Gewalt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der schlecht ausgeprägte exekutive Funktionen hat, kriminell und gewalttätig wird. Es ist natürlich nur eine Tendenz, aber diese konnte gezeigt werden. Ja, und so können wir, wenn wir die exekutiven Funktionen im Fußball trainieren, hoffentlich dafür sorgen, dass die Fußballerinnen und Fußballer nicht nur in der Sportart besser werden, sondern vielleicht sogar auch was für die gesamtheitliche Entwicklung der Kinder tun.
Ja, total. Also du sprichst so ein bisschen an, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil, wie du es auch wunderbar erklärt hast, du hast einfach als Otto-Normalverbraucher einen krassen Vorteil, wenn deine exekutiven Funktionen gut ausgebildet sind. In der Schule, was Gesundheit angeht. Ich habe mal zum Beispiel auch gelesen, dass die Zahngesundheit tatsächlich besser ist, wenn die exekutiven Funktionen auch höher ausgeprägt sind, tendenziell, weil ich dann halt vielleicht am Abend, wenn ich müde bin, sich die Inhibition nochmal meldet und sagt, hey, nee, ich gehe jetzt nicht direkt ins Bett schlafen, sondern ich inhibiere diesen Impuls, diese Emotion, dieses Verlangen und putze vielleicht doch noch die Zähne. Von daher für jeden wichtig, aber auch, wie du es in den Beispielen erklärt hast, für Fußballer brutal wichtig. Und da gibt es jetzt auch einige spannende Studien. Ich sage jetzt mal Westberg, Huygen und Co. Feuer frei. Was kannst du da erzählen?
Ja, bevor ich die Studienergebnisse aufgreife, werfe ich vielleicht nochmal einen anderen Begriff rein. Also abseits von diesen Beispielen, die ich schon genannt habe, in denen es natürlich relevant ist, die exekutiven Funktionen anwenden zu können. Der Begriff kursiert viel im Fußball, Handlungsschnelligkeit. Ihr habt den zum Beispiel auch in eurer ersten Podcast-Folge direkt in den Raum geworfen. Und wir möchten handlungsschnelle Spieler, das heißt Spieler, die sich stetig verändernde Situationen schnell wahrnehmen können und eine schnelle, im besten Fall auch richtige oder in unserem Verständnis richtige Entscheidung fällen. Und was brauchen Spieler dafür, um das zu können? Na, zum einen muss er sich möglichst schnell auf die neu entstehende Situation reagieren, also sich anpassen können an die neuen Anforderungen. Das heißt, er muss kognitiv flexibel sein. Und dabei hilft es ihm, wenn er schon häufig in ähnlichen Situationen war und sein Wissen aus diesen Situationen auf die aktuelle Situation transferieren kann. Das wäre dann Arbeitsgedächtnis. Das heißt, um handlungsschnell zu sein, und das ist ja ein Begriff, den wir im Fußball ganz viel hören und benutzen, exekutive Funktionen sind jetzt vielleicht nicht so sexy und nicht so vertreten im Diskurs, aber handlungsschnell wollen wir alle unsere Spieler
haben. Wir machen es wieder sexy, Malte.
Ja, wir arbeiten daran. Aber damit unsere Spieler handlungsschnell sind, brauchen sie eine hohe kognitive Flexibilität und ein gutes Arbeitsgedächtnis hilft ihnen zumindest dabei. Also das wäre auch schon wertvoll, allein jetzt mal, ich sag mal, als eine Schlussfolgerung. Und die Studienergebnisse, die du schon angesprochen hast, die besagen, dass Spielerinnen und Spieler mit hoher exekutiv-funktionaler Leistungsfähigkeit von ihren Trainern als spielintelligenter eingeschätzt werden. Sie werden bevorzugt aufgestellt. Das drückt sich darin aus, dass sie mehr Spielzeit erhalten. Beides spricht ja dafür, dass sie für besser befunden werden von ihren Trainern. Ihre Trainer jetzt an der Stelle als die vermeintlichen Experten, die gute Fußballer hoffentlich einschätzen können. Sie geben mehr Torvorlagen und aus weiteren Untersuchungen lässt sich auch schlussfolgern, dass je höher ein Spieler spielt, also in einer je höheren Liga, desto besser sind auch seine exekutiven Funktionen ausgeprägt. Und ja, das heißt, es hängt mit Erfolg zusammen scheinbar.
Ja, also unterschreibe ich alles, was du sagst. Ich finde da gerade auch, und jetzt muss ich aufpassen, dass wir zwar nicht so sehr ins Nörden kommen, jetzt ist genau wieder dieser Punkt, wo mir 17 Sachen durch den Kopf gehen, wo ich jetzt eigentlich sagen will, aber das wäre dann wieder zu nerdig. Aber diese Westberg-Studie 2012, das war vielleicht auch mit einer der ersten in diese Richtung, wo man dann wirklich festgestellt hat, hey, die Profis aus Schweden, aus der ersten Liga, die sind da einfach fitter als die Zweit- und Drittligaspieler. Und selbst die Zweit- und Drittligaspieler sind da nochmal besser als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und seitdem gibt es ja einfach viele Ergebnisse,
Ja,
wo man einfach sagen muss,
die
ja.
haben dahinter noch nachgelegt und haben verglichen erst nur in Anführungsstrichen Erstligaspieler mit Nationalspielern und konnten den Unterschied nochmal zeigen. Nationalspieler waren besser als Erstligaspieler und die trainieren ja unter den vermeintlich gleichen Bedingungen. Also es scheint nicht am Training zu liegen, dass die exekutiven Funktionen noch besser sind, sondern möglicherweise sind die exekutiven Funktionen, das muss man jetzt super vorsichtig betrachten, weil wir reden über eine Korrelation, keine Kausalität. Aber möglicherweise sind die exekutiven Funktionen einer der Faktoren, die sie noch ein bisschen höher gebracht haben, die anderen Spieler.
Ja. Genau, aber ich finde, wenn man es ja so interpretiert, also wie gesagt, man muss da ultra vorsichtig sein, Kausalität oder Korrelation, aber das spricht ja fast auch so ein bisschen dann auf eine Folge hin. Wie gesagt, jetzt ja, sehr vorsichtig, aber
Ja.
ja, cool, okay. Wie sieht es denn aktuell aus, so im Profifußball? Wir haben jetzt schon eben festgestellt, dass da die richtig, richtig guten Spieler noch mal besser sind in diesen exekutiven Funktionen. Wie wird es im Profifußball trainiert? Was machen da die Bundesligisten?
Ja, so ganz kann man ja nicht immer hinter den Vorhang des Profifußballs gucken. Da lassen sie sich ja nicht ganz in die Karten schauen, was genau gerade das neueste, innovativste Trainingskonzept ist. Aber die Clubs sind auf jeden Fall auch im Bereich Training der exekutiven Funktionen unterwegs und auch Diagnostik der exekutiven Funktionen. TSG Hoffenheim zum Beispiel forscht dazu im hauseigenen Research Lab und auch der Red Bull Kosmos ist dran, also RB Leipzig und RB Salzburg auch. Und beide nutzen dazu 360 Grad virtuelle Umgebung in unterschiedlichen Ausführungen nochmal. Hoffenheim die sogenannte Helix. Red Bull hat, glaube ich, einen Soccerbot 360. Und ich beschreibe mal den Soccerbot, weil das, ich sag mal, noch einen Schritt höher ist. Das ist eine Kunstrasenfläche von 10 Meter Durchmesser, also eine kreisrunde Fläche. Und da stehe ich mit meinem Ball am Fuß drin. Und um mich herum sind 2, vielleicht 3 Meter hohe Wände. Komplett ringsum, kreisrund, die Tür ist darin eingelassen. Ich bin wie in einem Käfig. Und dann projizieren zig Beamer von der Decke um mich herum diese virtuelle Umgebung. Und über ganz viele Sensoren kann dann meine Bewegung und die Bewegung des Balles getrackt werden. Und dann können die, Stichwort Gamification, verschiedene Spielsituationen, also fußballnah, aber auch vollkommen wilde Spiele natürlich, also wirklich wie Computerspiele auf die Wand um mich projizieren und ich löse darin Aufgaben mit dem Ball, indem ich gegen bestimmte Stellen passe, schieße, mich vororientiere, wo ich als nächstes hinschießen muss und so weiter. Und da kann ich natürlich dann traumhaft alle möglichen kognitiven Fähigkeiten trainieren, unter anderem auch sehr gut die exekutiven Funktionen.
In einem extrem spielnahen Setting, was ja auch irgendwo das Coole ist, aber also wie du es jetzt auch beschrieben hast, das, ja, das
Ja.
bekommst du jetzt wahrscheinlich nicht bei Temu für 5 Euro, sondern da musst du dann schon ein bisschen
Nee.
mehr Kohle hinblättern.
Ich glaube, da bist du mindestens sechsstellig unterwegs. Ob
Ja.
das jetzt so spielnah ist, sei mal dahingestellt, finde ich. Also
Ja.
ja, klar, wenn die jetzt den Fußballumgebung dahin zimmern und da sind lauter Spieler, die du anspielen darfst oder nicht, je nachdem, ob Mitspieler oder Gegenspieler. Aber am Ende ist es natürlich eine Person oder wenige Personen, die in einer
Ja.
virtuellen Umgebung unterwegs sind. Und ich würde behaupten, gerade es auf dem Platz zu fördern, wäre nochmal sportartspezifischer oder nochmal fußballspezifischer.
Ja, 100%. Mit eben dynamischen Komponenten in Form von Mitspielern und Gegenspielern. Ja.
Ja, und neben dem finanziellen Aufwand, der immens ist, also ist natürlich nur der absoluten Elite von finanziell starken Clubs vorbehalten, ist es natürlich auch sehr zeitaufwendig, weil wir reden über ein Individualtraining. Also ich kann immer ein, ich glaube, manchmal kann man da vielleicht auch 3 oder 4 reinschicken, je nach Spielform. Aber ich kriege nicht eine ganze Mannschaft gleichzeitig darin untergebracht. Und wenn ich nicht 10 nebeneinander gebaut habe, kostet es natürlich umso mehr Zeit.
Ja.
Ist ja
Hast du
einfach
schon mal
im.
live gesehen, weil du es jetzt wirklich auch sehr im Detail erklären konntest?
Ja, ich stand
Warst du schon
schon
mal
mal in
vor
einem
Ort?
drin. Ja, ich
Okay.
durfte darin schon mal sehen, wie langsam ich bin mit dem Ball am Fuß in so einem Setting.
Ja.
Durfte
Geil.
erfahren, ja.
War das dann bei RB oder wo warst
Nee,
du?
es gibt auch kommerzielle Anbieter,
Okay.
ja, wo weiß nicht, machen wir jetzt hier Werbung? In Ochtrup in Nordrhein-Westfalen steht so ein
Ja,
Ding
man
in
kann
so einem
es auf jeden Fall
Sportzentrum.
mal sagen. Ja,
Und
alles
wir waren
gut.
dahin eingeladen. Ja.
Wir haben keinen Rabattcode oder so, von
Ja, nee,
daher
nee, gibt gar nichts.
kann man auf jeden Fall kurz ansprechen.
Ja.
Ja. Und dann gibt es ja auch noch den Futbonauten. Der steht ja in Dortmund und in Hoffenheim. Ja, doch, also ich meine, Futbonaut kann ich auch kurz was sagen, das ist im Endeffekt ja ähnliche Idee. Du hast eine, ich glaube, 20 auf 20 Meter große, wobei nicht, ich glaube, gar nicht so groß. Also das ist auf jeden Fall eine Rasenfläche, ich sage jetzt mal vielleicht so 10 auf 10, 12 auf 12 Meter. Hast dann da ganz viele Kästchen. Ich glaube, das sind so 64 Boxen, wo dann quasi Ziele sind. Also auch ringsherum, aber in Form von einem Quadrat ist das Ganze angeordnet. Ich kann es irgendwie nicht so schön erklären wie du. Du hast es gerade echt schön erklärt, muss ich sagen. Aber ich hoffe, man kommt mit. Und dann kommen eben auch Bälle, die eingespielt werden. Und dann leuchtet eines von diesen 64 Zielfeldern auf. Und dann muss da halt den Ball reinspielen. Und die Bälle kommen da teilweise echt mit einer guten Geschwindigkeit. Also ich habe mal auch gelesen, ich habe es noch nie live gesehen, ich würde es total gerne mal live sehen, dass du da diese Ballmaschinen bis zu 100 km/h schnell wird der Ball da oder kann der Ball auch eingespielt werden. Ist aber auch, wie du es gesagt hast, High-End. Ist für jeden oder fast jeden Amateurverein eigentlich unbezahlbar. Und das wird mich jetzt auch zur nächsten Frage bringen. Was kann ich als Amateurspieler, als Amateurcoach machen, um diese brutal wichtigen exekutiven Funktionen zu trainieren?
Ja, da gibt es zum Glück diverse Möglichkeiten. Also es ist umsetzbar für alle Vereine, würde ich behaupten an der Stelle. Mit recht einfachen Mitteln, also Hütchen, Leibchen, Bälle, ab geht's. Es gibt natürlich Möglichkeiten abseits der fußballspezifischen Trainingsform, die ich jetzt aufgreifen werde, also sowas wie Live-Kinetik, oder man kann natürlich auch sich Spiel- oder Bewegungsformen ausdenken, die einen besonders hohen Anspruch an die exekutiven Funktionen stellen. Da ist also der Fantasie keine Grenzen gelassen. Was es so spannend macht im Fußball, finde ich, dass der Sport an sich schon einen hohen Anspruch an die exekutiven Funktionen hat. Siehe die ganzen Beispiele, die ich eben in den Beschreibungen gebracht habe. Da könnte man sich noch zig weitere Situationen ausdenken. Und Studienergebnisse zeigen auch, dass Fußballer an sich tendenziell besser ausgeprägte exekutive Funktionen haben als Nichtsportlerinnen. Da muss man jetzt nochmal aufpassen. Man geht davon aus, dass Bewegung an sich auch schon die exekutiven Funktionen fördert. Und wenn ich dann Nichtsportlerinnen vergleiche, wenn die sich insgesamt weniger bewegen, mag auch das da der Moderator sein, warum das funktioniert. Aber Fußball hat eben diese Ansprüche und das lässt darauf schließen, dass Fußball an sich schon exekutive Funktionen fördert. Und folglich lassen sich im Fußball auch wunderbar in fußballspezifischen Übungen und Spielformen die exekutiven Funktionen trainieren. Also eben ohne Trainingszeit für das kognitive Training zu, in Anführungsstrichen, opfern, sondern mit Übungen und Spielformen, die fußballerische Handlungen erfordern und somit auch parallel ansprechen. Viele Übungen und Spielformen, die wahrscheinlich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Training schon selber kennen, haben bereits mindestens ansatzweise Anforderungen an die exekutiven Funktionen der Spieler. Und wenn ich diese Anforderungen erkenne und sie gegebenenfalls weiter steigere, dann kann ich mit meinem üblichen Fußballtraining auch die exekutiven Funktionen trainieren. Der wichtige Faktor wäre, sie zu erkennen und sie immer weiter zu steigern, weil eingangs habe ich ja gesagt, es sind Fähigkeiten, die wir genau dann brauchen, wenn wir in Nicht-Routine-Situationen sind. Und das heißt, wir sollten auch da keine Routine entstehen lassen. Also nicht, dass sie sich dran gewöhnen können und dann spulen sie eine Routine ab, sondern neue Reize setzen.
Ja, finde ich gut, wie du das beschreibst, dass an sich immer auch der Kopf beim Fußball oder bei jeder, ich sage jetzt mal, komplexen Ballsportart irgendwo dabei ist. Ich meine, beim Basketball, Handball sieht es ähnlich aus, dass man da aber gerade als Coach bewusst an den Reglern, also so beschreiben Simon und ich auch gerne in Ausbildungen oder auch so in den Trainings, dass wir einfach die Regler, wenn man sich das ja wie so eine Art Regler vorstellt, dass wir die ein bisschen hochschrauben, ja. Um da
Ja.
dann einfach nochmal ja, mehr Effekte zu erzielen. Wie könnte denn jetzt eine Übung beispielhaft aussehen? Du hast mir auch vor ein paar Wochen mal was durchgeschickt, beziehungsweise auch gerade in deiner Pilotstudie wird eine Spiel- und eine Übungsform vorgestellt, wo man sich quasi auch gerne, also alle liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, könnt ihr einfach mal bei Google oder Google Scholar Malte Stoffers eingeben, exekutive Funktion Fußball. Da findet man die Studie, die Pilotstudie, ich glaube, die Hauptuntersuchung, wann wird die veröffentlicht?
Ich hoffe
Wenn du
bald.
fertig bist, oder? Also, es ist ja
Ja,
deine
genau,
Doktorarbeit
ja.
dann.
Das ist die Doktorarbeit. Ich arbeite dran, das allen
Ja.
zugänglich zu machen.
Ja.
Ja. Ja.
Gibt es da eine Deadline oder hast du schon.
Nee, ich habe keine Deadline so richtig eng, aber ich hätte schon gern, dass es in einem halben Jährchen soweit ist.
Okay. Genau, nee, was ich sagen wollte, man kann sich da eine Übungsform eben schon anschauen in dieser Pilotstudie. Vielleicht hast du auch noch ein, zwei Übungen, Ideen im Kopf, was man da einfach auch ja direkt machen kann.
Ja, also ich kann gern gleich ein, zwei Beispiele nennen. Da sind zumindest in der Pilotstudie, die du genannt hast, Grafiken davon veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, inwieweit die Beschreibungen dabei sind. Ich durfte jetzt vor kurzem noch einen Artikel schreiben für die Fußballtraining-Zeitschrift. Ist im November 2024 in der Ausgabe dabei. Da habe ich nochmal sechs Übungen drin aufgeschrieben. Also nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Ich habe gar keinen kommerziellen Ertrag davon, wenn ihr euch das kauft. Es wäre nur eine Möglichkeit, da nochmal an mehr Material zu kommen. Und möchte auch klarstellen, dass also diese Übungen und Spielformen, die sind nicht, sind weder ein neu erfundenes Rad, das ich da verbreiten möchte, sondern es sind viele Übungen und Spielformen, die schon bekannt sind, wo ich vielleicht Steigerungsformen dazu gemacht habe und wir haben das auch gemeinsam entwickelt mit Expertinnen und Experten nochmal gegengeprüft. Und ja, da könnte ich gerne ein, zwei zu nennen. Vielleicht guckt ihr aber auch auf jeden Fall mal in eure Übung rein. Da ist bestimmt schon was Gutes dabei, möchte ich damit sagen. Ich mache mal eine zur Inhibition, die vielleicht viele kennen. Die kann man am einfachsten zumindest jetzt hier verbal beschreiben, ohne eine Grafik dazu zu machen. Das ist Nacker-Nacker. Kennst du das, Alex?
Ja, das war von Matze Novak, oder? Also
Ja, kann gut
Kopf,
sein,
Hand,
ja.
Hand, Kopf,
Ja,
wo man dann,
genau.
wo Kopf gesagt wird und muss den Ball fangen und bei Hand muss köpfen.
Ja, mehr oder weniger schon das gesamte Prinzip erklärt. Da wir jetzt hier über kognitive Förderung sprechen, würde ich dafür plädieren, den Kopf rauszunehmen und keine Kopfbälle zu machen. Aber genau das ist
Ist
es. Also.
es deine, sorry, wenn ich da dazwischen grätsch, aber ist es deine Haltung, Kopfbälle im Kindesalter komplett rauszulassen oder wie ist da so deine
Oh, das ist ein spannender Exkurs. Da würde ich mich, also da habe ich keine Expertise in dem Feld und habe keine Position, aus der heraus ich Tipps geben sollte. Ich habe ein paar erschreckende Dokumentationen gesehen, was Kopfbälle machen. Und wenn ich das weiterdenke mit wabbeligen Kindergehirnen, dann wäre ich zumindest vorsichtig. Aber das spricht hier einfach Fußballer Malte und nicht in meiner Position als jemand, der
Ja.
wissenschaftlich unterwegs ist.
Ja, okay. Ja, also ich kann gerne noch mal kurz meinen Standpunkt sagen, aber mir ist eigentlich genauso wie bei dir, dass es jetzt auch auf jeden Fall nicht mein Steckenpferd ist. Ich glaube, dass man im Kindesalter Kopfbälle mit harten Bällen oder einfach auch mit Bällen, wo die Kinder auch sonst aufs Tor bolzen, sollte man eher nicht machen. Aber du musst natürlich in jungen Jahren irgendwie auch in diese Bewegung reinkommen. Und deswegen würde ich einfach dafür plädieren, dass man dann wirklich einen ganz weichen Ball nimmt, wo man dann einfach diese Kopfballbewegung simuliert. Ja, das ist auch so eine Sache, ja. Das kann man auch, finde ich, unendlich weiterspinnen, ohne jetzt hier auch ein Fass aufzumachen. Aber weißt, ist es vielleicht irgendwann auch so im Fußball, wenn da immer mehr Forschung betrieben wird. Und hier und da lese ich ja auch was oder man sieht eine Dokumentation. Ich glaube auch, da gibt es auch diese Will Smith-Doku Concussion, wobei das ist ja dann über Footballspieler
Das
war
ist
das.
Football, genau, ja.
Genau, nochmal ein anderes Thema. Aber dass man vielleicht auch irgendwann sagt, hey, es hört sich jetzt vielleicht echt auch wild an, aber hey, wir machen einfach Fußball komplett ohne Kopfball. Das Kopfball genauso wie Handspiel geahndet wird, was dann vielleicht für den Kopf tatsächlich am gesündesten wäre.
Ja,
Aber ja, etwas off topic.
genau, ja, gesundheitlich spannende Frage. Ich finde es ganz cool, dass sie dadurch, dass sie die neuen Kinderspielregeln ja eingeführt haben, Funinho,
Ja.
wird zumindest im Kindesalter der Kopfball ja gar nicht mehr so wichtig, weil da schießt ja keine Tore mehr mit auf die kleinen Dinger. Vielleicht ist das ein erster Schritt, aber also wie gesagt, ich vermag mir da gar kein Urteil zu fällen und wenn du das ganz rausnimmst, nimmst du im Spiel natürlich auch eine ganze Dimension, würden jetzt,
Klar. Ja.
ja, vielleicht Kritiker anmerken.
Ja, bei Naka
Ja, Nacker-Nacker, gut die Kurve
Naka
zurückgekriegt. So viel
waren
zu den Exkursen, die wir vermeiden wollten.
wir.
Ja, Nacker-Nacker, Alex hat es mehr oder weniger schon genau so gesagt. Also kannst entweder mit einem Spieler in der Mitte oder Trainer in der Mitte ein paar Kinder rundherum stellen und dann wirft man den Ball zu oder man passt den flach zu und es gibt zu Beginn zwei Kommandos. Als Beispiel, ich mache gern Brust oder Fang und dann fängt das Kind den Ball vom Prinzip her ja bei Fangen und nimmt ihn mit der Brust an und spielt ihn zurück bei Brust, aber man switcht es eben. Das heißt, ich sage Brust, du musst den Ball fangen. Ich sage Fang, du musst den Ball mit der Brust annehmen und zurückspielen. Und das lässt sich dann ja weiterspinnen. Man könnte links und rechts machen und mit den Füßen, mit den Knien annehmen und zurückspielen oder andere Bewegungsformen dazu nehmen. Man kann das mit verschiedenen Reglern, wie du es genannt hast, steigern. Entweder ich gehe reihum und mache langsam. Ich kann das Kommando sagen, bevor ich werfe, während ich werfe oder während der Ball schon fliegt. Ich kann das Ganze als Wettkampf machen, dass wer einen Fehler macht, muss rein in die Mitte und ist ein bisschen wie fangen. Ne? Ich versuche jemanden zu erwischen und reinzukriegen in die Mitte. Das wäre ein Beispiel, um die Inhibition zu fördern. Was ich dann gerne noch mache, haben wir direkt ein kognitive Flexibilitätsbeispiel. Ich nehme zwei Bälle in der Hand. Einer ist blau, einer ist rot zum Beispiel. Und wenn ich blau werfe, musst du das machen wie gerade, also das Gegenteil des Kommandos. Aber wenn ich den roten Ball werfe, dann musst du umdenken oder machst du doch das, was das Kommando sagt. Dann hast du noch kognitive Flexibilität mit drin, sich an die Anforderungen des jeweiligen Balls anzupassen.
Okay, also Naka wunderbar erklärt. Ich glaube, das kennen auch viele hier aus unserer Soccer Kinetics Community. Wie kann ich jetzt noch, weil du es auch eingangs angesprochen hast mit der kognitiven Flexibilität, wie kann ich die vielleicht noch ein bisschen mehr damit reinbringen?
Ja, Naka jetzt natürlich aufgegriffen als Beispiel, das am einfachsten und schnellsten hier zu erklären ist und vielleicht auch, weil es viele kennen, nicht so sportartspezifisch wie die anderen Übungen und Spielformen, die wir uns da ausgedacht haben. Und gerade die kognitive Flexibilität lässt sich natürlich richtig toll in Spielformen fördern oder trainieren, weil da ist sowieso viel Situationswechsel drin und das kann ich ja noch weiter steigern. Das heißt, ich entwickle vielleicht mir eine Spielform, die möglichst viele Situationswechsel oder nicht möglichst viele, die viele Situationswechsel bietet, zum Beispiel unvorhersehbare Spielfortsetzungen, in dem ein neuer Ball reinkommt oder es rumherum liegen Bälle, die durchnummeriert sind und anstatt, dass es mit Einwurf, Abschluss oder was auch immer weitergeht, ruft der Trainer eine Zahl und mit dem Ball geht's weiter. Wir könnten die Spielrichtung wechseln, sowas wie, wenn ich ein Tor schieße, Make-it-Take-it-Regel, ich nehme den Ball selbst direkt wieder aus dem Tor und spiele jetzt mit meiner Mannschaft aber in die andere Richtung weiter. Also die Torhüter tauschen quasi das Team und ich spiele in die andere Richtung weiter. Oder ich wechsle während der Spielform das Ziel über ein Kommando. Gerade spielen wir noch auf Tore und Torerfolg ist ein Punkt und plötzlich ist das Ziel Ballbesitz, Fußball zu spielen und ich kriege für 10 oder für 15 Pässe einen Punkt. Und über diese Möglichkeiten kann ich aus fast jeder Spielform die kognitive Flexibilität rausholen.
Ja, wunderbar. Also es geht eigentlich immer nur darum, dass ich dieses Spiel, was ich schon habe oder diese Übung auch schon habe, dass ich da so ein paar kognitive Aufsätze mit dazu bringe und dann vielleicht auch so ein bisschen weiß, okay, bin jetzt eher in der Inhibition oder eher in der kognitiven Flexibilität, aber das hast du ja auch eingangs wunderbar erklärt. Und so, ja, finde ich einfach auch schön, dass man da, wie soll ich sagen, wenn du jetzt Trainern sagst, hey, wir müssen komplett anders trainieren, du musst das anders machen, dann ist es immer so total abschreckend. Also auch so Stichwort 1%-Methode, James Clear, ja. wenn du Leuten irgendwas mitgeben willst oder die sollen so ein bisschen was ändern, dann sind es diese kleinen Steps. Und das hast du ja gerade wunderbar erklärt.
Ja, also es steckt schon in ganz vielen Spielformen drin und ihr müsst es nur erkennen und steigern oder vielleicht noch ein paar mehr Kniffe dazu denken, aber ihr müsst es nicht neu erfinden.
Cool, ja. Ja, tolle Beispiele. Ich glaube, gerade Naka kennen auch wahrscheinlich einige hier aus der Community. Du hast eingangs gesagt, die kognitive Flexibilität ist für dich die wichtigste der drei Subfunktionen der exekutiven Funktionen. Kannst du da nochmal dein Warum erklären?
Ja, mindestens auf den ersten Blick ist es das. Weil wir im Fußball so viele Situationswechsel haben, so viele Gelegenheiten, in denen Spieler umschalten müssen von einer Anforderung auf eine andere. Das sind ja nicht nur Ballbesitzwechselphasen, das ist ja auch, je nachdem, in welche Richtung das Spiel fortgesetzt wird. Ich habe es eben gesagt, werde ich angespielt oder nicht, ich verändere das. Und dadurch haben wir diese Fähigkeit so häufig. Und nur wenn ich in der Lage bin, schnell zu reagieren, bin ich ja in der nächsten Situation wieder drin. Und deswegen halte ich das für derart relevant. Und vielleicht, und ich sage vielleicht, nochmal wichtiger sogar als die anderen beiden.
Ich meine auch, dass es da Untersuchungen gibt. Also ich habe gerade auch eine Studie im Kopf, wo auch speziell die kognitive Flexibilität herausgestellt wurde und auch einfach so ein paar Vermutungen in die Richtung gehen, dass das für Fußballer doch nochmal ein Ticken relevanter ist. Genau aus dem Grund, wie du es jetzt auch wunderbar beschrieben hast.
Ja.
Top. Okay. Jetzt weiß ich nicht, zu deiner Hauptuntersuchung, wo du jetzt gemeint hast, ja, du bist jetzt, wie lange hast du gesagt, halbes Jahr noch oder so?
Ja, mal gucken.
Da, dass da schon
Wäre das
irgend,
Ziel.
ja, okay, also, dass da schon ein bisschen was spoilern, was die, spoilern, schwieriges Wort,
Ja.
spoilern, was die Ergebnisse angeht, oder ist das alles noch so, wie soll ich
Nee,
sagen?
können wir schon drüber reden.
Ja.
Also jetzt nicht ins letzte Detail, aber ich kann gerne erzählen, was wir gemacht haben überhaupt, was die Studie letztlich ist und dann mal sagen, was grob rauskommt. Und zwar ist aus all diesen Überlegungen ein Katalog mit 11 Übungen und Spielformen entstanden, die die drei exekutiven Funktionen ansprechen sollen oder wo sowohl ich als auch Expertinnen und Experten behaupten, die tun das. Und damit sind wir dann nach der Pilotstudie, die Alex schon angesprochen hat, und einigen Überarbeitungen in eine große Interventionsstudie gegangen, an der 326 Kinder teilgenommen haben im Alter von 10 bis 13 Jahren. Das waren 24 Fußballmannschaften hier aus NRW. Und da haben wir dann die Kinder erst auf ihre exekutiven Funktionen getestet. Das waren computerbasierte Testverfahren. Dann haben die einen, also 12 Mannschaften, die Übungen und Spielformen für 15 Wochen im Training umgesetzt. Immer eine halbe Stunde pro Trainingseinheit. Die meisten hatten zwei, teilweise drei Trainingseinheiten pro Woche. Und danach haben wir das Gleiche wieder gemacht. Also haben wieder erhoben, wie ist die exekutiv-funktionale Leistungsfähigkeit jetzt? Und haben entsprechend geschaut, unterscheidet sich die Entwicklung zwischen der Kontrollgruppe, also denjenigen, die die Übungen nicht umgesetzt haben, und der Interventionsgruppe, also denjenigen, die im Training gezielt gefördert wurden. Ja, und es ist rausgekommen, dass die kognitive Flexibilität sich tatsächlich verbessert hat bei denjenigen, die die Förderung im Training erfahren haben. Bei der Inhibition gibt es da auch vielversprechende Ergebnisse, die allerdings nicht so deutlich ausfallen wie bei der kognitiven Flexibilität. Und beim Arbeitsgedächtnis muss man sagen, haben die Übungen und Spielformen leider nicht zum gewünschten Ertrag geführt. Ja, aber das heißt, und ne, kognitive Flexibilität, und das würde ich sagen, der Takeaway als die vermeintlich wichtigste Form, konnte genau durch diese Übungen und Spielformen im regulären Training einfach nur mit Bällen, Leibchen, Hütchen gefördert werden bei Kindern, was natürlich total vielversprechend ist fürs Fußballtraining.
Ja, ich möchte an der Stelle auch nochmal herausstellen, 326 Kinder, also 326 Probanden, 12 Teams ist wirklich auch eine Hausnummer. Also ich wüsste jetzt auch, also eigentlich keine, da bist du aber wahrscheinlich mehr drin, Malte, aber jetzt auch keine deutschsprachige Studie, Untersuchung, wo so viele Teilnehmer mit dabei waren und dann eben auch in so einem, wie ich es auch eingangs gesagt habe, realitätsnahen Setting einfach. Auf dem Platz wurden diese Fähigkeiten trainiert. Also es würde theoretisch jetzt nur noch fehlen, dass diese Fähigkeiten irgendwie vielleicht auch auf dem Platz getestet worden wären. Klar, das ist natürlich dann auch
Ja.
nochmal eine ganz andere Dimension. Aber also ich stelle es mir so vor, dass es brutal viel Arbeit war.
Ja, definitiv. Wir hatten das Glück, dass es ein Kooperationsprojekt mit dem FLVW, also dem Fußball-Leichtathletikverband Westfalen, war. Und die uns natürlich unterstützt haben, sowohl in der Bereitstellung der Facilities, also wir haben einen Testtag bei denen gemacht mit der Hälfte der Mannschaften. Und wir haben über die auch Kontakte gekriegt zu vielen Mannschaften und motivierten Trainerinnen und Trainern. Das heißt, darüber hat das super geklappt.
Cool. Gut, Martin, vielen Dank für deinen wirklich ja, hervorragenden Input. Ich glaube, fachlich vom Nerdigkeitslevel war es noch einigermaßen im Rahmen.
Ich glaube auch, wir haben uns zusammengerissen.
Schreib gerne mal Feedback zur Folge. Wunderbar, Malte, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für deinen
Sehr
fachlich
gerne.
hervorragenden Input. Ich wünsche dir viel
Hat mich
Erfolg
wirklich
für die Doktor.
gefreut.
Ja, ich wünsche viel Erfolg noch für die Doktorarbeit.
Danke.
Ich würde mich freuen, wenn sie mal fertig ist, wenn du mal die Doktorarbeit mir durchschickst. Ich habe es dir am Telefon auch schon gesagt, gell? Also an sich, boah, soll ich das, ja, man kann schon sagen, also diese Doktorarbeiten, das ist so viel Arbeit und am
Jo.
Ende lesen es echt nicht so viele Leute. Von daher, und es sind ja, ich meine, weißt, es ist ja trotzdem was, wo du dich die letzten Monate, Jahre beschäftigt hast, wo man einfach genau weiß, hey, das ist, du bist der absolute Fachmann jetzt. Und von daher, ja, hoffe ich auch, dass du als Zuhörer, Zuhörerin jetzt auch ein bisschen was für dich mitnehmen kannst, einfach auch nochmal gesehen hast, diese exekutiven Funktionen sind im Fußball brutal wichtig und man kann sie einfach schon mit ganz wenig Equipment wunderbar trainieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und allen einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis dann.